FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Liebe Frau Schlosser, sehr geehrte Gäste hier im Studio, sehr geehrte Hörer. Mein Name ist Rüdiger Wolf vom Manuela Kienzel Verlag. Und ich begrüße Sie heute zur Lesebühne im Radio FIPS. Warten auf Lohengrin. Ein Leben zwischen Öttlingen und Dresden. Die Autorin Bianca Schlosser, Jahrgang 52, ist in Kirchheim-Teck geboren und lebt heute noch, wie ihre Großmutter Elsa, im Stadtteil Öttlingen. Nach jahrzehntelangem Schweigen der Familie über deren Kriegserlebnisse begann sie die teilweise sehr detaillierten Erinnerungen ihrer Mutter als letzte Zeitzeugin festzuhalten. Aufgrund umfangreicher Recherchearbeiten ist diese Sache die Vorlage für eine Biografie. Frau Schlosser, wie sind Sie darauf gekommen, überhaupt schreiben zu wollen?
Ich hatte eigentlich nie Ambitionen zu schreiben. Ich wollte auch nie ein Buch schreiben, aber dann habe ich dieses alte Foto entdeckt. Eine Aufnahme von meiner Großmutter aus dem Jahr 1914, als sie 16 Jahre alt war. Und ich dachte dabei, wie zuversichtlich und mit wie viel Hoffnung sie dem Leben entgegenblickt, ohne zu ahnen, welche Tragik vor ihr liegt. Der Erste Weltkrieg nahm ihr die große Liebe und den Zweiten Weltkrieg überlebte sie mit ihren beiden Töchtern nur knapp. Dabei träumte sie von einem Leben in der Großstadt mit all seinen kulturellen Angeboten. Und ich dachte, man sollte das nicht vergessen einfach. Es gibt so viele Schicksale zu dieser Zeit. Und sie werden alle vergessen und jeder nimmt sie mit ins Grab. Und deshalb habe ich meine Mutter gefragt, was sie mir aus dieser Zeit erzählen kann. Und im hohen Alter mit 85 Jahren kamen plötzlich durch die Bilder des Syrienkrieges ausgelöst die Erinnerungen wieder in ihr hoch. Und sie begann zu erzählen und ich begann plötzlich mich für diese Geschichte zu interessieren. Wir hatten ja keinerlei Interesse daran, unsere Generation, an den Kriegen. Es war für uns erledigt und wir lebten in einer guten Zeit, in der Zeit des Wirtschaftswunders. Und die meisten Zeugen der Kriegsgeneration haben einfach ihre Erinnerungen mit ins Grab genommen. Deshalb habe ich gedacht, wir müssen das einfach alles niederschreiben, damit es auch für die nächsten Generationen erhalten bleibt.
Und wie kamen Sie gerade auf den Titel Warten auf Lohengrin?
Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Eigentlich erklärte sich schon auf Seite 7. Aber kurz erklärt, Lohengrin ist ein Ritter aus der deutschen Mythologie, der geschickt wird, die Königstochter Elsa zu retten. Dabei verlieben sie sich ineinander. Die Geschichte nimmt ein tragisches Ende. Da meine Großmutter auch Elsa hieß, sah sie in diesem Schicksal auch das ihre. Bekannt wurde Lohengrin natürlich auch durch die Oper von Wagner.
Bekommen wir eine Kostprobe?
Ja, gern. Und zwar beginne ich im Jahr 1941. Nach einem schweren Schicksalsschlag heiratet Elsa den Zollbeamten Otto, mit dem sie ihre beiden Töchter Gerda und Helga bekommt. Durch den Beruf ihres Mannes, der immer wieder in andere Städte versetzt wird, erfüllt sich schließlich ihr Traum vom Leben in der Großstadt. Und sie ziehen im Jahr 1941 nach Dresden. Ich fühle, das Schicksal hat mich endlich an den Ort geführt, der für mich bestimmt ist. Meine Mädchen werden zu jungen Damen heranwachsen, die sich in der Gesellschaft bewegen können und haben so vielleicht später die Aussicht auf eine gute Partie. Das hätte ich ihnen auf dem Land niemals bieten können. Helga habe ich wieder in der Volksschule angemeldet. Sie ist jetzt 13 und besucht die 6. Klasse. Ganz aufgeregt kommt sie in den ersten Tagen nach Hause. Die tauschen in der Pause immer ihre Vesperbrote und ein paar Mädchen haben mich gefragt, was ich auf meiner Bämme habe. Als ich endlich verstand, was sie meinen, habe ich geantwortet, Gselz. Daraufhin gucken die ganz dumm aus der Wäsche. Marmelade, aber ohne Butter drunter, habe ich dann erklärt. Das ist denen zu langweilig, die mögen nur Wurst. Deshalb will niemand mit mir tauschen. Ist mir grad recht. Wegen ihres Dialekts werden sie oft gehänselt. Aber mit der Zeit werden sie sich sicherlich an das Hochdeutsche gewöhnen. Um uns zu verständigen, müssen wir ja nicht unbedingt den sächsischen Dialekt annehmen. Helga gefällt es in dieser Schule recht gut. Auch wird ihnen ein Wissen vermittelt, was so woanders nicht möglich wäre. Wir waren heute im Hygienemuseum, erzählt sie uns gegen Ende des Schuljahres im März. Dort stehe ein Mensch aus Glas, dessen Organe im Innern leuchten, sobald man auf einen Knopf drückt. Man müsse nur ein Organ auswählen, das man sehen möchte. Das müsst ihr euch mal ansehen. Ansonsten sind noch ekelhafte Krankheiten dargestellt. Da konnte ich gar nicht hinsehen, verkündet uns unsere Jüngste während des Mittagessens. Ich muss sie darauf hinweisen, dass dies alles sehr interessant sei, solche unappetitlichen Geschichten aber nicht an den Tisch gehören. Ja, und im nächsten Schuljahr hat uns unser Lehrer versprochen, gehen wir ins grüne Gewölbe, wo die Schätze Auguste Starken ausgestellt sind. Lässt sie sich überhaupt nicht beirren und fährt ohne Pause fort. Nachher gehe ich zur Käthe und helfe im Milchgeschäft von ihrer Großmutter. Was kannst du denn dort helfen, möchte ich wissen, wo sie doch sämtliche Milchprodukte verabscheut. Ich mache Päckchen mit Butter. Auf Marken dürfen die nicht mehr als 420 Gramm wiegen. Gleich an der Ecke zur Marschallstraße wohnt ihre neue Freundin Käthe bei ihrer Mutter, einer Witwe. Die Großmutter betreibt dort ein Milchgeschäft und Helga scheint dort behilflich zu sein, die Wochenrationen an Butter, die es auf Lebensmittelmarken gibt, abzupacken. Neuerdings wird alles rationiert. Nur Brot, Kartoffeln und Gemüse gibt es uneingeschränkt. Da kann ich richtig froh sein, dass beide keine Butter mögen. So halten unsere Marken länger. Gerda zieht es oft in die Prager Straße mit ihren Prachtbauten und den noblen Geschäften. Ich begleite sie gerne dorthin, wo wir dann Arm in Arm an den Schaufenstern vorbeischlendern und uns fühlen wie Damen der feinen Gesellschaft. Wir genießen diese Atmosphäre der Eleganz, die dort immer noch zu finden ist. Sehr viel gibt es allerdings nicht mehr zu kaufen. Die Schaufenster mit ihren exquisiten Auslagen sollen uns lediglich ein großes Angebot vortäuschen. Denn in den Warenhäusern selbst findet man kaum noch Waren oder nur Arbeitskleidung, die nicht gerade zum Kauf anregt. Stoffe werden knapp und sind nur noch auf Marken zu beziehen. Trotzdem können wir uns immer sehen lassen. Gerda und ich nähen selbst, sobald wir an Stoffe kommen oder arbeiten bestehende Kleidung um, sodass wir immer sehr elegant wirken, ganz im Sinne unseres Führers. Schön, tugendhaft und arbeitsam. Das ist das Bild der Frau, das ihm vorschwebt. Schon kurz nach unserer Ankunft versuche ich Gerdas Wunsch zu erfüllen und sie an der Modeschule anzumelden. Aber so kurzfristig war noch kein Platz frei. Schließ du zuerst deine Ausbildung zur Hauswirtschaftsleiterin ab, dann hast du was Sicheres. An die Modeschule kannst du danach immer noch gehen, rate ich ihr. Helga macht sich auch schon Gedanken, welchen Beruf sie lernen möchte, wenn sie in einem Jahr mit der Schule fertig ist. Ich mag kleine Kinder und würde gerne Kindergärtnerin werden. Ich denke, das ist ein guter Beruf für eine Frau. Seit Hitler durch die Verleihung des Mutterkreuzes samt den vielen Vergünstigungen einen Anreiz bietet, viele Kinder zu bekommen, werden auch mehr Betreuerinnen gesucht. Die letzten Sommerferien während ihrer Schulzeit stehen bevor. Und Helga regt sich fürchterlich auf, dass sie in dieser Zeit wie alle Schüler zum Arbeitsdienst soll. Ich muss in die Seidenraupenspinnerei und die Kokons von den Blättern pflücken, das ist so eklig. Man erklärt ihr, dass die Fäden der Kokons später abgewickelt werden und daraus Seidenstoffe für Fallschirme hergestellt werden. Dafür hat man mir versprochen, darf die ganze Familie zur Belohnung einen Urlaub in der sächsischen Schweiz verbringen. Das wird vom Verband Kraft durch Freude organisiert. Das ist ja alles schön und gut, aber dass ausgerechnet die Jüngste uns einen Urlaub ermöglicht, noch dazu durch Herstellung von Kriegsmaterial, gefällt mir überhaupt nicht. Trotz mancher kriegsbedingter Einschränkungen erleben wir eigentlich eine wundervolle Zeit. Wir machen Ausflüge mit dem Auto in die sächsische Schweiz oder ins Erzgebirge und im Sommer werden Schiffsreisen auf der Elbe per Abonnement angeboten, was wir unsere Familie gerne in Anspruch nehmen. Ab den Brühlschen Terrassen ziehen wir mit dem Boot an den vielen Schlössern vorbei, die man von dort bewundern kann, und unter einer blau angestrichenen Stahlbrücke hindurch. Das ist das blaue Wunder, fühlt sich ein mitfahrender Sachse bemüßigt, mich aufzuklären. Hin und zurück dauert solch eine Fahrt immer einen ganzen Tag. Oder wir setzen uns bei schönem Wetter am Sonntagnachmittag im italienischen Dörfchen auf die Terrasse direkt am Elbeufer und bestellen eine Flasche Sprudel. Ein Essen im Speiselokal können wir uns von unseren Marken nicht leisten, sonst hieße es eine Woche hungern. Wir genießen einfach nur die herrliche Aussicht auf das Wasser und die vorbeifahrenden Schiffe. Meine Hauptaufgabe besteht allmählich darin, den Mangel zu verwalten. Lebensmittel sind streng rationiert und täglich muss ich überlegen, wie ich mit dem, was mir zur Verfügung steht, etwas Anständiges auf den Tisch bringe. Für Spätzle und Kartoffelsalat reicht's noch, das ist die Hauptsache. Aber den schwäbischen Kartoffelsalat und nicht den süßen, wie ihn die Sachsen zubereiten, grässlich. Obst und Gemüse ist nur noch schwer zu bekommen und Hamsterfahrten aufs Land sind strengstens verboten. Trotzdem schafft es Otto irgendwie, von seinen Schnapskontrollen auf den Rittergütern gelegentlich unseren Speiseplan etwas zu bereichern. Gesünder kochen sollen wir auch und Gemüse nur noch kurz dünsten, wegen der Vitamine. Das mache ich doch mit meinem Siko schon immer. Da braucht's keine Belehrung von höchster Stelle. Und immer wieder finden sich Momente des kleinen Glücks. Abends, pünktlich 10 Minuten vor 10 Uhr, erinnert uns eines der Mädchen, schnell kommt, die Lili Marleen singt. Zu diesem abendlichen Ritual versammeln wir uns vor unserem überdimensionierten Volksempfänger und hören über Radio Belgrad das Lied von Lili Marleen, das durch die deutsche Sängerin Lale Andersen zu einer Hymne aller am Krieg beteiligten Nationen wurde. Für ein paar Minuten ist der Krieg ausgesetzt und es herrscht einträchtige Stille. Alle Waffen ruhen während dieser Zeit, wenn dieses Lied an allen Fronten, sogar bis nach Afrika, gesendet wird. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Einen bewegenden Moment lang spüren wir die Melodie in uns nachhallen. Danach wird der Volksempfänger ausgeschaltet. Es ist Sendeschluss. Wir finden nun die Ruhe, um schlafen zu können. Ich mache jetzt einen Sprung von etwa 4 Jahren. Wir sind nach wie vor in Dresden und es ist immer noch Krieg im Jahr 1944. 2 elegante junge Damen sind aus meinen Backfischen in Dresden geworden. Sie wissen ebenso wie ich das riesige Angebot von Theatern und Kinos zu schätzen. Mit ihren Freundinnen sehen sie sich öfters Filme im Kino an. Gerda und Marga, die im Bahnhofshotel ebenfalls ein Praktikum absolviert, sind neuerdings unzertrennlich. Genauso wie Helga und Käthe. Meistens aber gehen wir alle zusammen. Ich mag vor allem Musikfilme mit Ilse Werner, die schöner pfeifen kann als jeder Vogel. und dem Wirbelwind Marika Rück, die mit einer unglaublichen Leichtigkeit über die Leinwand tanzt und steppt. Bei Zara Leander ist es diese tiefe Stimme voller Melancholie, die mich begeistert. Heinz Rühmann dagegen bringt uns mit seinen Filmen immer zum Lachen. Für 2 Stunden in eine heile Welt einzutauchen, voller Leichtigkeit und Musik, ist einfach herrlich. Und alle Sorgen bleiben draußen vor der Tür. Leider bleibt uns die Wochenschau vor jedem Film nicht erspart. Eine Propaganda zum Ruhm unseres Führers und unserer Soldaten. Wie gerne würden wir öfters ins Theater gehen, wenn nur die Karten dafür nicht so teuer wären. Außerdem sind Plätze für Schauspiel und Operette dazu noch schwer erhältlich und Karten für die Semperoper beinahe unerreichbar. Bei besonders begehrten Vorstellungen bauen sich ganz Hartnäckige mit ihren Liegen schon über Nacht vor der Oper auf, um die Ersten zu sein, wenn die Kassen öffnen. Stehplätze im obersten Rang haben wir tatsächlich schon einmal ergattert. Eine ganze Oper im wahrsten Sinne des Wortes durchzustehen, bedarf einer wirklichen Begeisterung. Doch die bringen wir mit. Heute habe ich sogar richtiges Glück, 2 Operettenkarten für das Theater des Volkes. Die schenke ich meinen Mädchen, die werden sich freuen. Als Förderprojekt Hitlers sind die Vorstellungen im Theater des Volkes sogar für uns erschwinglich. Mit diesem älteren Ehepaar, das dort arbeitet, pflege ich einen recht freundschaftlichen Kontakt. Sie ist die Garderobiere und er Platzanweiser. Ich habe sie gebeten, falls zufällig einmal etwas frei werden sollte, an mich zu denken. Gerda, Helga, ich habe eine Überraschung für euch. Ich halte die Karten hoch über meinen Kopf, während meine Mädchen hüpfend versuchen, sie mir zu entreißen. Nur für einen Moment möchte ich sie noch auf die Folter spannen, bis ich mich besiegen lasse. Theaterkarten für die lustige Witwe. Das ist wirklich eine ganz tolle Überraschung. In ihrer Begeisterung verraten sie mir sogar, dass sie einen Schwarm haben, den sie verehren. Da singt doch dieser wunderbare ungarische Tenor, der so gut aussieht. Ich habe auch schon eine Vorstellung von ihm miterlebt und muss gestehen, mit seinen schwarzen Haaren und seinem schmalen Bärtchen wirkt er sehr attraktiv und richtig südländisch. Wir nehmen Blumen mit und lassen sie in der Garderobe bringen, wie es die anderen Mädchen auch machen. Ich muss ein bisschen schmunzeln und bin nur froh, dass sie sich nicht ganz so verrückt gebärden wie Helgas Freundin Käthe und die große Zahl junger Verehrerinnen von diesem Johannes Heesters, die ihm vor dem Bühnenausgang auflauern, sodass ihm einmal nur die Flucht durchs Fenster blieb, wie in der Zeitung stand. Er füllt jedes Theater in seiner Paraderolle als Danilo in der lustigen Witwe, ausgestattet mit weißem Schal und schwarzem Zylinder. Ich mag seine vibrierende Stimme nicht. Mir ist unverständlich, warum bei ihm die Frauen scharenweise in solch eine Hysterie verfallen. Wenn meine Töchter so ausgefallen zurechtgemacht sind, bin ich jedes Mal richtig stolz auf sie. So modern sehen sie aus in ihren eleganten Kostümen, die Gerda genäht hat. So gekleidet können sie sich in den besten Häusern sehen lassen. Dann wünsche ich euch viel Vergnügen heute Abend. Vergesst nicht, der Garderobenfrau eine Flasche Schnaps für die Karten mitzubringen, erinnere ich sie noch, bevor sie strahlend mit einem Blumenstrauß das Haus verlassen. Von seinem Außendienst auf den Rittergütern, wo es Ottos Aufgabe ist, die Brennereien zu überwachen, bringt er öfters Schnaps in Flaschen mit. Jetzt, wo es kaum noch etwas auf legalem Weg zu bekommen ist, blüht der Schwarzhandel und wir profitieren davon, indem wir noch öfters diesen Tausch Schnaps gegen Eintrittskarten eingehen. Unten klingelt jemand an der Haustür. Beim Blick durchs Fenster kann ich den Briefträger erkennen. »Ein Telegramm«, ruft er mir zu, als er mich am Fenster stehen sieht. Das bedeutet nichts Gutes. Gute Botschaften werden durch ein Telegramm selten überbracht. Vater ist tot, Beerdigung am 12. September, Gruß Mutter. Das Herz, es hat aufgehört zu schlagen. Selbstverständlich werde ich zur Beerdigung nach Hause fahren. Am frühen Morgen des 11. September 1944 besteige ich im Dresdner Hauptbahnhof den Zug. Ich muss mich auf eine lange Fahrt vorbereiten. Sie geht über viele Stunden. Überall in den Städten und Landschaften, die ich passiere, hat der Krieg seine Spuren hinterlassen. Gespenstische Silhouetten zeichnen sich am Horizont ab. Schwarze, ausgebrannte Ruinen, die Reste eines Bombenangriffs, werden heute von der Sonne beschienen, als wolle sie die Welt in ein freundliches Licht tauchen. Solche Bilder kenne ich bisher nur aus der Zeitung oder aus der Wochenschau, wo sie in einem schaurigen Grau dargestellt werden. Gegen Abend fährt der Zug endlich im Hauptbahnhof von Stuttgart ein. Gerade kommt er zum Stillstand, als plötzlich Sirenen aufheulen. »Fliegeralarm!« höre ich einige Passagiere entsetzt schreien. »Wohin nur? Gibt es hier einen Luftschutzkeller?« Meine Gedanken überschlagen sich. Im Abteil entsteht ein heilloses Durcheinander. Alles schiebt und drängt mitsamt Koffern und Taschen auf den Bahnsteig, wo Bahnmitarbeiter lautstarke Anweisungen erteilen. »Schnell, schnell, alles raus hier, Fliegeralarm, zum Wagenburgtunnel!« Menschen rennen, ich renne hinterher, ohne genau zu wissen, wohin. Immer der Straße entlang, hoffentlich finden wir Schutz, bevor sie ihre Bomben abwerfen. Gerade noch rechtzeitig erreichen wir den Tunnel, als Flugzeuge den Luftraum über der Stadt erreichen und die Detonationen der ersten Sprengbomben den Boden unter den Füßen erzittern lassen. Eingezwängt zwischen vielen Schutzsuchenden sitze ich in diesem Tunnel, der uns als Luftschutzkeller dient, und bete, die Bomben mögen nicht direkt hier einschlagen. Der ganze Raum ist voll von Angst. Bei jedem Donnerschlag bebt die Erde, gefolgt von vielen Schreien, die im selben Augenblick ausgestoßen sich wie ein einziger furchtbarer Aufschrei anhören. Erstarrt vor Todesangst vergesse ich fast zu atmen. Meinen Vater wollte ich beerdigen, und jetzt finde ich hier mein eigenes Ende. Ich habe den Eindruck, eine Ewigkeit sei vergangen, bis die Sirenen endlich Entwarnung geben. Lieber Gott, ich danke dir. Ich habe überlebt. Wie die Ratten kriechen wir aus dem Untergrund nach oben in die dunkle Stadt. Nur einzelne Brände geben Licht. Ich will mich nicht umsehen, in der Hoffnung, so schnell wie möglich vergessen zu können, was ich hier erleben musste. Der Bahnhof wurde von einer Zerstörung verschont. Also kann ich meine Reise fortsetzen, obwohl mein Körper nicht aufhören will zu zittern. Am nächsten Tag findet die Beerdigung statt. In der Kirche gegenüber von meinem Elternhaus wird ein Trauergottesdienst abgehalten. Verwandte, Nachbarn, alle sind sie da, um Vater die letzte Ehre zu erweisen. Er war geschätzt hier im Dorf und für mich war er immer ein guter Vater. Der Pfarrer hält eine lange, sehr ergreifende Rede. Danach, beim Läuten der Glocken, zieht die ganze Trauergemeinde hinter dem Sarg zum Friedhof. Während die Träger den Sarg in das Grab hinunterlassen, spielt die Bläserkapelle »Lobe den Herrn«. Hier, weit ab von jeder größeren Stadt, meint man beinahe, es herrsche Frieden. Den Krieg kennt man nur aus dem Radio oder von den Erzählungen der Männer, die verwundet zurückkehren. Zu vielen Familien kommt er ins Haus, wenn sie den Tod von ihren Söhnen oder Ehemännern zu beklagen haben, die gefallen oder im Russlandfeldzug erfroren sind. Wie in allen Städten findet man allerdings auch hier in Kirchheim keine jüdischen Geschäfte mehr. Der Schriftzug vom Kaufhaus Bernstein wurde abgenommen und die großen Schaufenster, die mich früher so sehr angezogen haben, sind leer. Ebenso gibt es das Geschäft für den Herrn Salomon nicht mehr. Ich habe bei meinem kurzen Abstecher in die Stadt gar nicht genau hingesehen, wer diesen Laden übernommen hat. Es scheint auch sonst niemand zu interessieren. denn niemand will mir Auskunft geben, wo die vorherigen Besitzer hingegangen sind. Nach ein paar Tagen fahre ich voller Angst auf dem Rückweg, noch einmal einem Angriff ausgesetzt zu sein, zurück nach Dresden. Ohne weitere Zwischenfälle zu Hause angekommen, erzähle ich meiner Familie von meinem erschreckenden Erlebnis und wie gut es wir hier doch haben, da wir dies in Dresden nicht zu fürchten brauchen. Aus amerikanischen Flugzeugen wurden kleine Fallschirme abgeworfen, erzählen mir daraufhin meine Mädchen. Zuerst dachten wir, es wären Süßigkeiten, und wir haben uns schon riesig gefreut, waren aber kurz darauf umso mehr enttäuscht, als wir feststellen mussten, dass nur Zettel daran befestigt waren, auf denen stand: Ihr Dresdner, ihr Zwerge, ihr kommt zuletzt in die Särge. Ach was, versuche ich zu beruhigen, die wollen uns doch nur einschüchtern. Ich schätze, bald ist der Krieg vorbei, nur laut äußern darf man dies nicht, denn Hitler glaubt noch immer an den Endsieg, obwohl wir gegen die Alliierten eine Schlacht nach der anderen verlieren und die Zahl der toten deutschen Soldaten immer größer wird. Doch niemand wird eine Stadt zerstören, die so voll von Kunstschätzen ist und die zudem kein kriegswichtiges Ziel darstellt.
Bianca Schlosser, Warten auf Lohengrin, heute in Radio Fips. Wer Fragen an Frau Schlosser hat, darf die gerne per Mail reinsenden an studio@radiofips.de. Und als musikalische Einlage haben wir was aus der Zeit rausgesucht, allerdings ein wenig modern interpretiert. Auf Lohengrin. Der erste Block ist schon durch und wir hören nun wieder Frau Bianca Schlosser aus ihrem Buch.
Nachdem die Familie im Bombenhagel von Dresden alles verloren hat, schlagen sie sich, gefolgt von der Roten Armee und unter großen Entbehrungen, nach Ödlingen durch. Wir befinden uns jetzt im April 1945. Alles wurde uns genommen. Außer unserem Leben besitzen wir nichts mehr. Auf Almosen sind wir angewiesen. Nur unsere Würde, die hat man uns gelassen. Andere hatten nicht dieses Glück. Dass wir überlebt haben, gleicht einem Wunder. Eine höhere Macht muss die Hand über uns gehalten haben. Endlich geht es nach Hause, endlich in Sicherheit. Zweimal müssen wir noch mit unserem Handwagen umsteigen. Aber am Abend kommen wir in Esslingen am Neckar an und von da ist es nicht mehr weit. Doch eine Bahn, die uns endgültig in die Heimat bringen soll, fährt erst am nächsten Morgen. Es beginnt schon zu dämmern und wir sollten etwas finden, wo wir die Nacht verbringen können, meint Otto. Wir stehen mit unserer wenigen Habe alleine am Bahnhof. Überall sind die Fenster verdunkelt, ziellos und einsam irren wir durch die Straßen. Geht von der Straße weg, wir haben doch Verdunkelung, ruft es aufgebracht von allen Seiten hinter den dunklen Fenstern hervor. Der Aufforderung würden wir gerne folgen, wenn wir wüssten, wo wir für die Nacht bleiben könnten. Immer lauter und drängender werden die Rufe, bis mir der Geduldsfaden reißt. Mit ausgebreiteten Armen stelle ich mich mitten auf die Straße und schreie laut und der Verzweiflung nahe zurück: Erschießt uns doch, wenn wir von der Straße weg sollen. Wo sollen wir denn hin? Neben uns wird eine Haustüre einen Spalt breit geöffnet. Los, schnell kommt herein, flüstert uns eine Frauenstimme ungeduldig zu. Wenn ihr euch ruhig verhaltet, könnt ihr hier im Flur bleiben. Sitzend, mit dem Rücken an die Wand gelehnt, verbringen wir die Nacht in diesem Hausflur. In den letzten Wochen haben wir gelernt, in jeder Stellung zu schlafen. Sobald wir uns in Sicherheit wissen, überfällt uns jedes Mal eine bleierne Müdigkeit. Am nächsten Morgen brechen wir früh auf, um das letzte kurze Stück nach Hause hinter uns zu bringen. Es ist so ein vertrautes Gefühl, als der Zug in unserem kleinen Dorfbahnhof endlich hält. Die ganze Welt würden wir am liebsten umarmen. Dieses Glück, nach all den Strapazen wieder in der alten Heimat sein zu dürfen, lässt sich nicht in Worte fassen. Alles ist so friedlich hier. als ob der Krieg nie stattgefunden hätte. Nur noch über die schmale Straße vor dem Bahnhof und ein einziges Mal um die Ecke biegen, dann ist es endlich geschafft. Wir spüren zwar, wie uns unterwegs mehrere Augenpaare anstarren, weil wir wie Bettler aussehen, in unseren viel zu großen Mänteln, den alten, ausgetretenen Schuhen und den Kopftüchern, die wir Frauen tragen, um die Haare vor Schmutz zu schützen oder vor den Blicken auf unseren verwahrlosten Zustand. Das berührt uns nicht mehr. Niemand von ihnen kann ermessen, welch schweren Kampf wir ausgefochten haben, um das nackte Leben zu retten. An meinem Elternhaus angekommen, schlägt die Turmuhr der Kirche gegenüber 11 Mal. An diesem Vormittag im April wird mir klar, dass man die Heimat immer in sich trägt, egal wo man sich befindet. Und es bedarf nur eines vertrauten Geräusches, wie das der Uhr, dass man sich zu Hause fühlt. Durch die kleine Gartentüre trete ich in den Vorgarten. Auf den Lithografieplatten mit den Zeichnungen von meinem Schwiegervater gehe ich zur Haustüre und öffne sie, indem ich einfach die Klinke nach unten drücke. Wie überall auf dem Land ist auch diese Türe unverschlossen. Man vertraut sich gegenseitig. Ich steige die Treppe hoch zur Wohnung und lasse meine Hand wie streichelnd über den glatten Holzhandlauf gleiten. Meine Familie folgt mir. Mutter hat uns wohl kommen hören. Sie steht auf dem obersten Treppenabsatz wie zur Salzsäule erstarrt. In ihrem fahlen Gesicht ist keinerlei Regung abzulesen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr noch lebt, kommt es nach einer Weile tonlos aus ihr heraus. Nachdem sie aus ihrer kurzzeitigen Erstarrung wieder erwacht ist, fragt sie uns doch: Habt ihr Hunger? Wollt ihr was essen? Welch eine Frage! So dürr und ausgehungert, wie wir aussehen, dürfte sie überflüssig sein. Seit Wochen mussten wir immer wieder Zeiten durchstehen, in denen wir hungerten. Wir stürzen uns auf alles, was sie uns aufträgt. Frisches Brot, das noch nach Holzofen duftet und nicht hart ist, dass man es mit seinem Speichel einweichen muss. Sauerkraut und Leberwürste, Kartoffelschnitz und Spätzle in Brühe. Wir fühlen uns wie im Schlaraffenland. Mutter steht daneben und sieht fassungslos zu, wie wir uns über ihre Vorräte hermachen. »Ja, habt ihr denn noch nicht genug?« fragt sie zwischendurch verwundert. Vielleicht um uns etwas Einhalt zu gebieten, verkündet sie: »Es gibt aber nicht genügend Platz für euch alle hier im Haus. Otto und du, Els, ihr könnt in der Kammer schlafen und die Mädchen nebenan im Ausdinghaus unterm Dach. Für mich brauche ich die 2 Betten im Schlafzimmer, weil ich nachts so stark schwitze. Ich muss die Möglichkeit haben zu wechseln.« Ich bin sprachlos über so viel Herzlosigkeit. Die Kinder schlafen unter den rohen Dachziegeln. Im Winter wird es dort so kalt, dass der Hauch die Bettdecke an das Kinn frieren lässt. Vater hätte niemals zugelassen, dass wir so behandelt werden. Im Moment sind wir einfach noch zu schwach, um uns dagegen durchzusetzen. Der Krieg hat mich hart gemacht. Wäre mein Herz heute nicht von Panzerwänden umgeben, wäre ein Überleben wohl nicht möglich gewesen. Nur deshalb kann ich es ertragen, nicht willkommen geheißen zu werden. Die Verwandtschaft hat sich bestimmt schon Hoffnungen gemacht, an meiner Stelle zu erben. Aber dies hier ist mein Zuhause und ich bin das einzige Kind. Ich habe ein Recht, hier zu wohnen. Mutter gibt mir die Schuld, dass ich heute hier sitze und um ein Stück Brot betteln muss. Hättest du nicht immer die große Dame spielen wollen und wärst mit unserem bescheidenen Leben in Ödlingen zufrieden gewesen, ginge es dir und deiner Familie jetzt nicht so schlecht. Ins Unglück hast du euch alle gestürzt mit deinen hohen Ansprüchen. Darf man denn keine Träume haben und ihnen folgen, sobald sich einem die Möglichkeit bietet? Auch hat sie wohl vergessen, dass sie es war, die mich in diese Ehe gedrängt hat. Und der Beruf Ottos erfordert es nun mal, dass wir immer wieder umziehen mussten. Niemand hier hat überhaupt eine Vorstellung von dem, was wir durchgemacht haben. Es interessiert auch keinen. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Deshalb vergrabe ich alles in meinem Innersten, in der Hoffnung, dass ich das Geschehene in irgendeinem Winkel meines Herzens einschließen und dort vergessen kann. Wie oft haben uns auf der Flucht völlig fremde Menschen aufgenommen und uns sogar ihr Bett zur Verfügung gestellt. Und die eigene Mutter braucht ein ganzes Haus für sich alleine. Deutschland hat am 9. Mai kapituliert und somit ist der Krieg beendet. Mutter hat sich mit unserer Anwesenheit abgefunden und wir haben uns in dem neuen Leben einigermaßen eingerichtet. Glücklicherweise fällt Otto bald in den weichen Schoß unserer neuen Republik. Er darf seine Stelle in Reutlingen beim Zollamt wieder antreten. Insofern hatten meine Eltern recht, dass ich mit einem Beamten immer gut abgesichert sei. Aber was soll aus meinen Töchtern werden? Beide sind im heiratsfähigen Alter und von der Aussteuer, die ich für sie angelegt habe, konnten wir nichts retten. Wer will denn schon ein armes Mädchen heiraten? Jeder Mann, der den Krieg überlebt hat, steht vor dem Überangebot an Frauen. Da sieht man zuerst aufs Geld. Gefühle sind ohnehin nichts mehr wert. Der Überlebenskampf hat uns alle abgestumpft. Ich will mich nicht beklagen. Wir sind am Leben und mussten keine Erniedrigungen über uns ergehen lassen. Gerdas Freundin Marga hat ihr in einem Brief geschrieben, sie sei von russischen Soldaten mehrmals vergewaltigt worden. So vielen Frauen ist dieses grausame Leid widerfahren, durch das sie seelisch und körperlich für den Rest ihres Lebens gezeichnet werden. Beide Mädchen stehen mit der Ausübung ihre erlernten Berufe vor großen Problemen. Ihre Zeugnisse sind in Flammen aufgegangen, daher fehlt ihnen der Nachweis für ihre Ausbildung. Ich werde mich im evangelischen Kinderhort als Kindergärtnerin bewerben. Die Kirche hat sicherlich ein Einsehen, hofft Helga. Schwer verbittert kommt sie allerdings von ihrem Besuch beim dortigen Pfarrer zurück. Er wies sie mit der Begründung zurück, er könne keine kleinen Kinder in die Obhut einer Person geben, von der er nicht weiß, ob sie eine Befähigung dafür besitze. In Notzeiten ist die Kirche nicht für ihre Schäfchen da, muss ich enttäuscht feststellen. In einem Kindergarten, der ihr vom Pfarrer empfohlen wurde und der nicht der Kirche angeschlossen ist, gibt man ihr wenigstens die Möglichkeit, als Helferin anzufangen. Mit den Kindern zu singen und zu spielen macht mir so viel Spaß. Wenn auch hier alles etwas anders ist als in Dresden, wenigstens sprechen wir hier dieselbe Sprache. Der Umgang mit Kindern tut Helga sicherlich gut. Ich bin so glücklich, dass sie diese Anstellung bekommen hat. Da wird sie bestimmt bald wieder ganz gesund. Es ist ein ziemlich langer Fußweg in die Stadt, 4-mal am Tag. In ihrer Mittagspause muss sie einige Kinder zum Essen nach Hause bringen und sie auf dem Rückweg wieder abholen, damit sie zum Mittagsschlaf wieder rechtzeitig im Kindergarten ankommen. Im Schuppen steht noch das Fahrrad von Großvater. Damit kommst du doch sicherlich leichter voran, schlage ich vor. Es ist bloß schon alt und ziemlich schwer, da muss sie kräftig in die Pedale treten. Mit der Sommersonne blühst du auf wie die Blumen. Und meine Haut erholt sich auch. Einen richtig glücklichen Eindruck macht sie. Ich freue mich so sehr mit ihr. Doch die Tage werden kürzer und kälter und ich spüre, dass sie etwas bedrückt. Von dem Glück, das sie bis vor kurzem ausgestrahlt hat, ist nichts mehr zu spüren. Um Himmels Willen, was ist denn passiert? Helga wird von Weinkrämpfen geschüttelt, während sie ihr Fahrrad in den Schuppen schiebt. Es dauert nicht lange, bis ich sie beruhigen kann und sie in der Lage ist, ein Wort hervorzubringen. Frau Schiefelhelm, die Kindergärtnerin schikaniert mich, wo sie nur kann. Sie ist eifersüchtig, weil die Kinder immer in meiner Nähe sein wollen. Wen wundert's auch, wo sie ihnen die Köpfe zusammenhaut und Schläge verteilt oder sie in den dunklen Keller sperrt, wenn sie nicht parieren. Helga klagt unter Schluchzen weiter. Es sei ja auch nicht einfach, 60 Kinder in einem einzigen Raum in Schach zu halten. Manchmal verschwinden ein paar unbemerkt zur Papierfabrik nebenan, wo sie mit den Papierabfällen spielen, die dort im Freien gelagert werden. Sie werde dafür von Frau Schiefelhelm verantwortlich gemacht und angeschrien. Als General an die Front hätte man sie schicken sollen. Ich ertrage es nicht mehr, wie sie mich und die Kinder quält. Mein Mädchen musste so viel Schreckliches erleben. Dabei war sie immer sehr still und verschlossen. Trotzdem hat sie sich bisher stark und tapfer gezeigt. Aber ewig hält ein Körper dem Druck nicht stand und die Nerven sind der Belastung einfach nicht mehr gewachsen. Zum Schluss möchte ich noch eine kleine Anekdote anfügen, die noch etwas Hoffnung bringt. Schnell, kommt, kommt alle her! Gerda trommelt aufgeregt die ganze Familie zusammen. Um Himmels Willen, wo brennt's denn? Der Postler war da. Gibt's mal wieder eine Hiobsbotschaft, rufe ich von oben aus der Küche zurück. An schlechte Nachrichten gewohnt gibt es für mich darüber keinen Zweifel. Nein, ein Paket aus Amerika! Mit ihrer wertvollen Fracht rennt sie die Treppe hoch in die Küche und stellt sie dort auf dem Tisch ab. Alle versammeln wir uns um den Küchentisch und bestaunen diesen Schatz aus dem fernen Land, der da vor uns liegt. Cousine Clara in Philadelphia hat uns nicht vergessen. Sie schickt uns eines dieser Care-Pakete, das die Amerikaner ihren Verwandten jetzt nach Deutschland schicken dürfen. Neben unserer Adresse findet man viele Stempel auf dem Karton. Und auf den Seiten ist das Wort Care aufgedruckt, damit man sofort weiß, was es beinhaltet. Voller Spannung schneiden wir die Klebestreifen und die Schnüre auf, mit denen es fest verpackt wurde. Obenauf liegt ein Brief von Clara, den uns Otto vorliest, bevor wir uns über den Inhalt hermachen. Meine Lieben, ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt die letzten Jahre gesund überstanden. So lange haben wir nichts mehr von euch gehört. Vater ist leider vor 2 Jahren gestorben. Immer wieder hat er sich an unseren Besuch in Good Old Germany erinnert und war in großer Sorge um euch in dieser schlimmen Zeit. Was machen die beiden Mädchen? Es sind jetzt bestimmt schon junge Damen aus ihnen geworden, die auch gerne zum Tanzen gehen. Vielleicht kann ich euch mit diesem Paket eine Freude machen. Schreibt mir bitte, ob es angekommen ist und was ihr dringend braucht. Die besten Wünsche, eure Clara. Es gibt so vieles, was wir dringend gebrauchen können, aber im Moment sind wir überglücklich, dass wir solch ein Geschenk erhalten haben. Es ist unfassbar, was Gerda alles ans Tageslicht befördert. Echten Bohnenkaffee und Schokolade. Wie lange mussten wir das entbehren? Außerdem Pfirsiche und Aprikosen in Konservendosen, Zucker und Puddingpulver. Alles ist in Englisch beschriftet und keiner von uns spricht diese Sprache, außer Otto, der ein paar Brocken versteht. Vater, erklär uns doch mal, was in der Dose ist. Da steht Cornet Beef drauf, will Gerda wissen und liest das englische Wort so, wie sie es für richtig hält. Ich glaube, das ist Rindfleisch. Wenn wir es aufmachen, werden wir sehen, was drin ist. Und in der Packung, auf der Kornflakes steht? Wenn man sie schüttelt, raschelt's da drin. Mach's halt auf. Mit spitzen Fingern entnehmen Gerda und Helga gelbe Flocken aus dem Karton und stecken sie sich in den Mund. Beim Kauen entsteht ein knusperndes Geräusch. Wie 2 Eichhörnchen sehen sie dabei aus. Mutter Otto und ich sehen sie erwartungsvoll an, wie ihr Urteil über dieses anscheinend typisch amerikanische Nahrungsmittel ausfällt. Aber ihre Gesichter zeigen keinerlei Regung. Die schmecken eigentlich nach nichts. Vielleicht isst man die mit dem Dosenobst, rätseln beide enttäuscht. Ganz unten ist noch ein Extrapaket. Irgendwas ist separat verpackt. Mit größter Sorgfalt bringt es Gerda zum Vorschein und öffnet es. Ein Kleid! Ein Traum von einem Kleid. Blau mit großen gelben Sonnenblumen und einem weiten Glockenrock. Direkt vorne vom Ausschnitt bis zur Brust verläuft gut sichtbar ein Reißverschluss. Es ist wirklich unglaublich, was von Amerika an Neuem zu uns gelangt. Wir schließen unsere Kleidungsstücke alle noch mit Knöpfen. Bei Gerda schlägt die Freude über dieses extravagante Modell ziemlich schnell in Skepsis um. Da sie der Ansicht ist, so etwas Auffälliges könne man bei uns nicht tragen. Also kommt es vorerst in den Schrank. Vielleicht lässt es sich ja umarbeiten.
Bianca Schlosser, Warten auf Lohengrin, erschienen im Radio Fips, die Lesebühne. Und wir haben tatsächlich eine Mail reinbekommen. vom René. René schreibt ganz klasse Antikriegsbuch. Wie stehen Sie dazu, Frau Schlosser?
Ja, ich sehe es eigentlich auch als Antikriegsbuch. So ist es eigentlich auch gedacht. Und ich möchte dazu gerne noch Bernhard Schlink zitieren. Ich finde, das passt sehr gut. Der Schatten der Vergangenheit reicht weit und die Gegenwart gelingt nur, wenn der Vergangenheit erinnert wird, damit wir die Zukunft neu gestalten und nicht dieselben Fehler wiederholen. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen.
Ganz richtig. Sie wollten noch Grüße, ja?
Darf ich noch einen Gruß an einen Freund in der Türkei schicken, der heute eigentlich hier sein wollte, aber er setzt sich ein für ein friedliches Miteinander und konnte aus diesem Grunde nicht hier sein. Und dann noch Grüße an alle, die am Radio sitzen oder am PC und mir zuhören und die sich für meine Sendung und für mein Buch interessieren.
Vielen Dank, Frau Schlosser. Und man darf nicht vergessen und man soll auch ab und zu in die Vergangenheit blicken. Das passt auch sehr gut zu unserer nächsten Sendung am 10. Juli. Timo Bader, Das Verschmächtnis der Staufer. Erschienen im Einhorn Verlag. Wieder ein Sonntag, 10. Juli von 16 Uhr bis 17 Uhr. Radio FIPS.